Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Im Parlament hat sich heute eine Stimmung entladen, die ziemlich deutlich gezeigt hat, wie aggressiv die FPÖ gegen die ÖVP drauf ist, aber auch, warum das Tischtuch zwischen ÖVP und FPÖ zerschnitten scheint, wie es da weitergeht, wie es rund um Regierungsverhandlungen ausschaut, was er zu den Argumenten der Freiheitlichen sagt, dass das alles ganz undemokratisch sei, wenn sich eine Koalition der Verlierer zusammenfinden würde. Das möchte ich jetzt den frisch neu angelobten und früheren und jetzigen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger fragen, den ich jetzt hier im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Hanger, wenn man heute nur ein bisschen diese Nationalratssitzung im Parlament beobachtet hat, hat man sich schon gedacht, was zum Teufel ist da los? Da war eine Stimmung der Feindseligkeit, der Aggression. Also erklären Sie mir, was rennt da?
Also ja, ich war heute durchaus auch erschüttert am Vormittag, ob der Stimmung im Parlament. Die FPÖ nicht gegen die ÖVP, das würde gar nicht so sehen, sondern die FPÖ irgendwie gegen alle. Gegen das System und gegen das Parlament und alles ist furchtbar und alles ist schlecht. Auch mit einer Stimmungslage, also wir kennen das eh, sachliche Argumente gibt es ja nicht. Wenn alles kritisiert wird, gibt es keine Lösungsvorschläge. Das käme jetzt eh schon seit vielen Monaten. Für mich neu war diese Aggressivität in der Tonalität. Da sagt der Abgeordnete, das Parlament wurde ausgeschaltet. Lauter so Dinge, das erinnert schon nach Zeiten, an die man sich nicht mehr zurückerinnern will. Das hat mich leider einmal mehr schockiert, bin ich einiges gewöhnt von der Freiheitlichen Partei, aber das war heute schon auch wieder ein Höhepunkt dieser Aggressivität, der null konstruktive Vorschläge. Das hat mich in der Form schon noch überrascht.
Mhm. Aber das, was Sie sagen, dass dieser Satz gefallen ist, was natürlich nicht stimmt, dass das Parlament ausgeschaltet wurde, zeigt aber trotzdem, die FPÖ fühlt sich schlecht behandelt. Fürchten Sie nicht, dass das der ÖVP am Ende schaden könnte, weil auch Wähler Ihrer Partei vielleicht den Eindruck haben, naja, warum hat denn der Kickl jetzt den Regierungsbildungsauftrag nicht bekommen, wenn er doch Nummer eins geworden ist?
Also ich glaube, da muss man wirklich ein paar Dinge gerade rücken, die da derzeit diskutiert werden. Zuallererst möchte ich einmal sagen, der Herr Kickl kann jederzeit eine Regierung bilden, jederzeit. Mhm. Er muss nicht warten darauf, dass ihm der Bundespräsident einen Auftrag gibt. Da gibt es Beispiele aus der
Vergangenheit. Wolfgang Schüssel hat zum 2000 Beispiel, auch nicht gewartet.
Zum Beispiel. Mhm. Aber Parlament, Demokratie ist Mehrheit. Und es ist ganz einfach so, dass wir 5 Parteien haben im Parlament und dass sich Mehrheiten bilden müssen. Und heute wird schon diskutiert, jetzt wird manchmal gesagt, Wähler zweiter Klasse oder erster Klasse. Das ist alles ein Blödsinn, wenn ich das sagen darf, weil es hat niemand von den 5 Parteien eine absolute Mehrheit, sondern es müssen sich Kooperationen finden, Koalitionen. Das können 2 Parteien sein, das können 3 Parteien sein. Und Herr Kickl könnte offensiv auf Parteien zugehen und sagen, Herr X, Herr Y, ich möchte gerne mit dir eine Reformpartnerschaft machen, gehen wir es an. Mhm. Das könnte er tun, zu jeder Zeit. Nur, wie er agiert, ich möchte daran erinnern, Inzuchtpartien, Fahndungslisten, all diese Dinge, die er den anderen Parteien auf den Kopf wirft, heute wieder in einer Aggressivität, die meiner Meinung nach seinesgleichen sucht, dann darf man sich im Umkehrschluss nicht wundern, wenn niemand mit ihm eine Partnerschaft eingehen will. Und das ist der Punkt. Und Demokratie definiert sich über Mehrheiten. Mhm. Gesetze können dann beschlossen werden, wenn es im Parlament eine Mehrheit gibt. Und Herr Kickl hat keine Mehrheit, weil er ganz einfach unmöglich agiert. Und das ist der Punkt.
Mhm. Wie sehr ist denn das einhellige Meinung in der ÖVP? Weil wenn man mehreren Auguren ihrer Partei glaubt, dann gibt es ja schon einige, die sagen, naja, besser mit den Blauen als mit den Roten.
Man muss ein bisschen unterscheiden. Ich war jetzt natürlich auch viel in meinem Wahlkreis, viel bei Funktionären.
Und Sie sind eigentlich aus Niederösterreich.
Ja, genau. Ja. Mein Wahlkreis ist das Mostviertel. Mhm. Bin dort auch Bezirksparteiobmann und ich bin natürlich viel in Kontakt mit einem Funktionären. Mhm. Ja, da gibt es Unverständnis, wieso Kickl den Regierungsbildungsauftrag nicht bekommen hat. Und ich erkläre das dann immer. Mhm. Ich sage, zum einen muss der Bundespräsident ihm nicht den Regierungsbildungsauftrag geben, beziehungsweise hat er aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar argumentiert. Kickl hatte die Chance, eine Regierung zu bilden. Er ist gnadenlos gescheitert. Das ist der Punkt. Das erkläre ich auch den Menschen und ich sage auch immer dazu, er könnte jederzeit sich Kooperationen suchen. Das will er ganz einfach nicht, aus, denke ich mir, parteipolitisch-taktischen Gründen. Und das ist der Punkt, das muss man den Menschen immer wieder erklären. Ich sehe ein ganz klares Bild, dass auch in der ÖVP niemand mit den Kickl koalieren will.
Gut, das ist spannend, weil es gibt immer wieder den Verdacht, dass genau die niederösterreichische ÖVP oder die niederösterreichische ÖVP-Landeschefin und Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner sehr wohl für eine Koalition mit der FPÖ sei, nämlich aus lauter Angst, dass die Gemeinderatswahl, die in Niederösterreich stattfindet, sonst für die ÖVP sehr schief laufen würde.
Also auch da hat ja die FPÖ unmöglich agiert. Da gibt der Landesgeschäftsführer ein Interview, wo er davon spricht, dass die Bürgermeister Demokratieverweigerer sind, Brandbeschleuniger. Das ist abartig, das ist skurril. Das löst bei mir wirklich nur Kopfschütteln aus. Das ist diese berühmte.
Ja, aber die koalieren ja in Niederösterreich mit der
FPÖ. Das ist ja genau das Verrückte, aber das ist ja genau diese Zwei-Gesichter-Strategie, die die FPÖ fährt. Sie sind ja im persönlichen Umgang immer sehr freundlich, zuvorkommend, Herr Abgeordneter hin, Herr Abgeordneter her.
Schon?
Ja, ich erlebe das persönlich. Okay. Ich erlebe das wirklich skurril in Wirklichkeit. Mhm. Aber auf der anderen Seite agieren sie mit einer Tonalität, mit einer Brutalität zum Teil, die einfach abzulehnen ist. Also ich sehe auch aus Niederösterreich keine Bestrebungen, hier mit den Blauen zu koalieren. Ich schließe das auch aus. Das geht so nicht. Das hat man heute gesehen im Parlament. Mit dieser Partei kann man ganz einfach nicht zusammenarbeiten. Es braucht konstruktive Kräfte, die Österreich weiterentwickeln wollen und nicht eine Partei, die alles zerstören will. Und sie will in Wirklichkeit ja alles zerstören.
Mhm. Jetzt laufen ja derzeit gerade Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Jetzt haben wir natürlich alle die letzten Jahre auch beobachtet, auch die Urschüsse, wo Sie ja als Delegationsleiter der ÖVP drinnen saßen. Da hatte man eigentlich über weite Strecken den Eindruck, dass ÖVP und SPÖ einfach überhaupt nicht mehr miteinander können. Hat sich das geändert?
Also ich glaube, man muss das Vergangene vergangen sein lassen und der Blick ist nach vorne zu richten. Ich glaube, es sind sich alle einig, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und die gibt es mit Optimismus, Zuversicht anzugehen. Mhm. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig zu sagen, wenn jetzt drei Parteien miteinander verhandeln, darf doch niemand erwarten, auch vielleicht die Bevölkerung nicht, dass sich eine Partei mit all ihren Positionen durchsetzt. Das ist nicht das Wesen einer Demokratie. Ich glaube, was ganz wichtig sein wird, auch den anderen genau zuzuhören, was er denn argumentiert. Keine Vorteile von vornherein haben, das ist diese und jene Position, sondern ich denke, die Kunst wird sein, Argumente gut auszutauschen und nicht jetzt irgendwie populistisch zu überlegen, was ist hier das stärkste Argument, mit dem ich möglichst viel Aufmerksamkeit bekomme, sondern konstruktiv, intensiv die Dinge durchdiskutieren und dann zu guten Lösungen zu kommen. Und das spüre ich derzeit, dass es hier den Willen gibt und da bin ich schon guter Dinge, dass auch gute Lösungen herauskommen, weil natürlich wird eine neue Regierung daran gemessen, was bringt man auf den Tisch. Mhm. Und die Herausforderungen sind ja da, die sind ja nicht ganz unbekannt. Und jetzt müssen wir über Lösungen diskutieren. Aber es braucht zwei Dinge. Es braucht Vertrauen. Politik ohne Vertrauen funktioniert nicht. Das muss man ganz klar so sehen. Und ich glaube, dass einen ganz konstruktiven Zugang braucht. Nicht von vornherein ein Argument, das von der Gegenseite kommt, ablehnen, sondern vielleicht auch durchdenken. Einmal sitzen lassen, einmal überlegen, das könnte doch vielleicht auch funktionieren. Und wenn man, glaube ich, mit dieser Stimmung, mit dieser Kultur in die Gespräche geht, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch Ergebnis geben wird.
Glauben Sie, dass wir noch dieses Jahr eine neue Regierung haben werden?
Also ich glaube, es ist einmal der Fahrplan jetzt, das wird jetzt intensivst verhandelt. Es gibt ja, glaube ich, 7 Hauptgruppen, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit jeder Menge Untergruppen. Mhm. Also da passiert jetzt unglaublich viel. Man hat meinen Informationen nach auch das Ziel, jetzt sage ich mal, in der ersten Dezemberhälfte mal ein Resümee zu ziehen. Dann wird sich schon herauskristallisieren, ob es zu dieser Regierung kommt. Sag aber auch, 14 Tage länger spielt aus meiner Sicht keine große Rolle, weil viel wichtiger der Inhalt ist. Und mir scheint schon auch wichtig, ein sehr genaues Regierungsprogramm zu haben, um auch schon etwaige Konflikte in der Zukunft hintanzuhalten. Mhm. Weil je genauer man etwas verhandelt, desto klarer ist man dann auch in der Umsetzung. Ich würde eher diesen Weg wählen.
Jetzt findet ja am Sonntag die Landtagswahl in der Steiermark statt und da gehen eigentlich alle Meinungsforscher davon aus, dass Mario Kunasek, der FPÖ-Spitzenkandidat, das ziemlich deutlich für sich entscheiden wird und auf Platz 1 landen wird. Was wird denn das für die ÖVP bedeuten? Was löst sowas in der ÖVP dann aus?
Also ich denke, es ist eine Landtagswahl und wir haben jetzt die Bundessituation zu koordinieren. Ich sehe da jetzt nicht die ganz großen Einflussmöglichkeiten. Übrigens auch in der Steiermark gilt zwei Dinge, finde ich immer wieder bemerkenswert. Die Freiheitlichen sind dort mit einem Finanzskandal konfrontiert, der seinesgleichen sucht. Offensichtlich ist das ja jedem egal. Finde ich schon auch in etwas spannend, weil ich habe das ja schon einige Male thematisiert. Aber ja, die Staatsanwaltschaft soll hier mit höherem Tempo ermitteln. Und man wird dann entsprechend sehen. Aber auch in der Steiermark gilt, wie genauso es auf der Bundesebene gilt, wie in allen anderen Ländern gilt, Demokratie ist Mehrheit. Auch dort muss ich eine etwaige Wahl sehen. Das muss einmal passieren, weil Christopher Drexler hier für Verlässlichkeit, für Kontinuität steht. Das muss einmal passieren. Aber auch ein Wahlsieger muss sich Mehrheiten suchen. Mit 25, 30, 35% hat man nicht das alleinige Sagen. Auch dort muss man koalieren, dort muss man Mehrheiten suchen.
Und gut, aber dort schaut es schwieriger aus für die ÖVP, weil dort hat zum Beispiel die SPÖ im Unterschied zum Bund genauso wenig wie die ÖVP jemals eine Kooperation mit den Blauen ausgeschlossen. Da tun ja weder ÖVP noch SPÖ sagen mit Mario Kunersenger.
Ja, also das ist ja dann eh eine Entscheidung, die die Steirer treffen müssen. Ich wollte es nur ganz grundsätzlich sagen. Es stimmt, von diesen drei Parteien, wer immer an der ersten Stelle sein wird, wird einen Kooperationspartner, einen Koalitionspartner brauchen. Das ist der Punkt, aber da will ich den Steirern nicht vorgreifen. Das ist deren Entscheidung. Ich wollte es nur demokratiepolitisch erklären. Nicht automatisch, wenn ich eine Wahl gewinne, habe ich eine Mehrheit im Parlament. Das ist der Punkt.
Sollten die Koalitionsgespräche zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS doch scheitern, was ist dann aus Ihrer Sicht die wahrscheinlichste Variante für den Tag danach?
Also ich würde jetzt immer den nächsten Schritt nach dem, also dem ersten Schritt, also ich würde Schritt
Sie wollen
Schritt
positiv vorgehen. Denken.
Ja, ich glaube, das ist einmal das Entscheidende. Und ich würde die volle Kraft, volles Engagement, Hirnschmalz, Konstruktivität, Einsatz, Optimismus jetzt da hineinlegen.
Aber das heißt, Sie wünschen sich, dass Schwarz-Rot-Pink funktioniert?
Ja, jedenfalls, weil heute haben wir gesehen, mit den Freiheitlichen beim besten Willen, es geht nicht, wie die Politik machen, alles zertrümmern zu wollen, in der Tonalität, alles an die Wand fahren, null konstruktive Vorschläge machen, wie man es anders machen kann, weil das sind ja alles nur Überschriften, die wir da die ganze Zeit hören. Heute hat sich wieder ganz klar gezeigt, mit der FPÖ geht es nicht. Dann gibt es nicht mehr so sonderlich viele Alternativen. Das muss man schon dazu sagen. Und volle Kraft jetzt in positive
Konstruktive. Es gibt noch die Alternative Neuwahlen.
Es gibt noch eine Koalition mit den Grünen, aber das ist aus ÖVP-Sicht tatsächlich auch auszuschließen. Die wird es ja auch noch geben. Natürlich am Ende des Tages, wenn es zu keiner Regierungsbildung kommt, sind alle Szenarien durchzudenken. Aber dieses Szenario schließe ich derzeit aus, weil ich glaube, der Begriff, dass sich konstruktive Kräfte jetzt in dem Land zusammensetzen, um gemeinsam ein Regierungsprogramm zu entwickeln, das sollte man mit vollem Einsatz verantworten.
Und als allerletzte Frage, schließen Sie auch eine Rückkehr von Sebastian Kurz als Spitzenkandidat der ÖVP aus?
Es ist immer so, diese Frage, schließen Sie aus? Man kann gar nichts ausschließen, finde ich, was die Zukunft bringt. Wir haben eine sehr erfolgreiche Regierungszeit gehabt mit dem Sebastian Kurz. Jetzt haben wir einen Bundeskanzler Karl Nehammer, der in seiner Ruhe, in seiner Kontinuität, auch in seiner Gelassenheit jetzt diese schwierige Situation managen wird. Da bin ich sehr zuversichtlich. Alle Interessenslagen gut austarieren und einen Hut zu bringen. Da sind wir sehr gut aufgestellt und das sehe ich in der Zukunft.
Gut, Andreas Hanger, vielen Dank für das Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview zu den Koalitionsverhandlungen weiter. Bleiben Sie dran.